Erstmal vielen Dank, dass Sie bereit sind zu dem Gespräch, Herr Blum. Wir waren ja gerade schon mitten im Reden, wie das immer so ist. Und dann muss man den richtigen Moment finden, wo man sagt, so jetzt habe ich hier auf den roten Knopf gedrückt. Wie kam es zu dem ersten Projekt nach Corona hier in der Staatsoper, das den sehr bewegenden Titel Molto Agitato trägt? Wie kam es dazu?
Also wie kam es dazu? Natürlich war zunächst mal Boris Godunov geplant. Und das ist so ziemlich die ungünstigste Oper, die man unter Corona-Bedingungen produzieren könnte, weil die ist extrem personenintensiv auf der Bühne mit Kinderchor und Extrachor und das Orchester ist groß. Also es geht gar nicht. Und wir waren einfach in der Situation zu überlegen, ersetzen wir ein Stück? Ersetzen wir das gesamte Projekt mit dem Inszenierungsteam irgendwo anders hin und suchen uns was ganz Neues? Der Godunov ist jetzt, der wird hoffentlich unter Bedingungen, die ihn zulassen, entstehen. Georges Lennon hat aber Castorf gefragt, ob er stattdessen was anderes macht.
Ach, weil Castorf war auch für den Boris Godunov vorgesehen.
Castorf war für Godunov vorgesehen. Und das wird auch irgendwann mal passieren. Aber man hätte ja sagen können, okay, wir schieben Stück und Team irgendwo hin und suchen jetzt was ganz Neues. Aber Lennon hat in sich gedacht, ich frage Castorf selber, ob er unter diesen Bedingungen was Neues macht. Und für einen Nicht-Opern-Regisseur war klar, und auch unter diesen Bedingungen war eigentlich klar, wir suchen jetzt nicht nach einer Oper, sondern wir suchen nach einem musiktheatralischen Ansatz, der quasi diese Bedingungen aufnimmt und produktiv wendet. Und das ist jetzt ein weites Feld, aber ich glaube, sagen zu können, dass jede Krise, diese Krise als Chance ist, ist ein bisschen abgegriffen, aber es stimmt, inhaltlich stimmt das. Weil man unter diesen Bedingungen neu denken muss und so neu denken muss, wie man es sonst nicht in der Lage sich gefühlt hätte. Und insofern hat man überlegt, was können wir neu machen, und zwar innerhalb von kurzer Zeit, was ja auch für Oper gänzlich ungewöhnlich ist. So eine kurze Zeit für eine Entscheidung, für ein neues Stück zu machen. Normal sind es 3 Jahre oder sowas, wo man sagt, die Teams und die Sänger und wir müssen, und die Bauproben muss ein Jahr vorher sein und alles. Also das ist ja unglaublich lang und mitunter auch ein schwerfälliger Prozess. Und hier war man gezwungen und hatte die Chance, gleichzeitig schnell reagieren zu müssen und zu können. Und dann war natürlich erstmal der erste Gedanke war Hamburger Komponisten, um einfach mal was reinzuschmeißen. Und da kam es dann mit Brahms, Ligeti und Händel, die alle was mit Hamburg zu tun haben. Und dann gab es Treffen, da gab es Treffen auch auf der Bühne. Und dann gab es diese Idee von Lennon zu sagen, wenn wir kein Repertoire spielen, haben wir auch in diesem Bühnenraum auch kein Repertoire Bühnenbilder stehen. Deswegen könnten wir doch mal alles aufmachen. Und dazu kam es jetzt, dass wir jetzt, also bei Molto Agitato, eine Tiefe des Bühnenraums haben, die nie wieder kommen wird. Weil irgendwann mal, wenn das Repertoire wieder kommt, zu welchen Bedingungen auch immer, wird dort Repertoire stehen, Repertoire-Bühnenbilder stehen. Der Aufbauraum wird ein Aufbauraum sein, der steht voll. Jetzt ist er leer. Und wir haben quasi von der Rampe bis hinten 80 Meter. Und das ist eine Gelegenheit, eine Chance, das zu zeigen, die nie wieder kommt.
Und auch Sachen zu machen, die man sonst nicht machen könnte.
Weil normalerweise ist ein 80 Meter Raum völliger Unsinn. Weil es ist auch so, dass natürlich auch Zuschauer von oben nicht die ganze Tiefe sehen können. Aber Castorf hat ja ein jahrelang erprobtes Videoteam, wo man mit dieser Vermittlung von live sehen, aber gefilmt sehen, dasselbe Ereignis mit leichtem Delay, mit leichter Verzögerung, es ermöglicht, dass auch die Zuschauer, die an den Rängen sind, ahnen, was in der Tiefe der Bühne passieren wird. Und dann war klar, dass man sagte, wir gehen auf noch einen Komponisten, der nun wirklich sehr mit Castorf zusammenhängt. Mhm. Nämlich Kurt Weill, Bert Brecht, 7 Todsünden. Und da kommt nun dieses Amerika-Thema rein, die was der ganzen Inszenierung also ein durchgehendes Motiv ist. Also man kam zu Ligeti, Giorgio Ligeti, der hier gelehrt und gelebt hat, und sein Stück Nouvelles Aventures. Neue Abenteuer ist natürlich auch, könnte man auch programmatisch für diese Zeit sagen, lasst uns zu neuen Abenteuern aufbrechen. Das ist ein Stück, was nur aus Lauten besteht. Drei Sänger, zwei Frauen, ein Mann, ein kleines Orchester, was aus Lauten besteht, Ligeti sehr genau notiert, sehr genau die Lautgebung analysiert und dem Sänger auf den Weg mitbringt. Das ist ein sehr, sehr schweres Stück. Mitunter haben es gemerkt, am Ende, als es die Sänger wirklich gut konnten, auch ein sehr komisches Stück. Und am Ende aber auch ein sehr unter die Haut gehendes Stück. Und am Ende wirklich nur noch Atemgeräusche, Restatem, könnte man auch als sterbende, also Lautgebung von Sterbenden auch interpretieren. Also da geht es von, ich sag mal, von der komischen, burlesken Komödie bis in den Tod. In 12 Minuten. Dann kamen auf einmal 4 Gesänge von Brahms dazu, die von Liebe und Verlassenheit sprechen. Und dann kam ein Ausschnitt aus Arci, Galatea und Polyphemo von Händel, eine Serenata, eine Mini-Oper, die er als junger Komponist in Italien geschrieben hat, wo es um diesen Polyphem geht, der in eine Meeresnymphe verliebt ist, aber diese Meeresnymphe, Galatea, liebt Arcis, einen Hirten, und dann wirft also Polyphem einen Stein. Und das ist eine Geschichte aus Ovids Metamorphosen. Das Blut fließt ins Meer, in das Medium der Meeresnymphe, und so treffen sich Arcis und Galatea wieder, auch im Tod. Und dann kam eben die 7 Todsünden. Das ist nun bei Castorf seine Sozialisation. Brecht, weil, und das Amerika-Thema, was für Brecht und weil ein Existenzialist war, also man denkt an Dreigroschenoper oder Mahagoni oder jetzt 7 Todsünden, diese USA, die eine ganz eigene Faszination hatte für Brecht und weil, aber gleichzeitig für Brecht zumindest auch ein großer Kritikpunkt, ein großer Stein des Anstoßes. Weil komponiert mit amerikanischem Medium, und Brecht schreibt einen antikapitalistischen Text über die Anna, die zweigeteilt, die eine will das, die andere will das, die eine will autonom sein, die andere sagt, pass dich an. Und zu Hause hockt die Familie in Louisiana und wartet auf das Geld. Und sie reist durch 7 Städte und muss das Geld ranschaffen. Am Ende ist das Geld da, aber sie hat sich prostituiert, herabgewürdigt, den kapitalistischen Produktionszusammenhängen sich völlig ergeben, das Haus ist finanziert, aber die Persönlichkeit ist zerstört. So, und das ist so der, bei Castorf könnte man noch sagen, ist er eben auch die Flagge, USA ist ja auch eher mit seiner DDR-Vergangenheit und seiner Position innerhalb des DDR-Theaterzusammenhangs, ja auch irgendwie eine merkwürdige Zwiegesichtigkeit. Das war die andere Weltmacht im Kalten Krieg. Dieses Amerika-Bild oder diese USA natürlich, ist natürlich für die DDR immer quasi der große Widersacher. Natürlich auch jemand, der sozialisiert ist in der DDR, nimmt es natürlich auch ein Stück weit auf. Gleichzeitig ist es aber jemand, der DDR kritisch gegenübersteht. Natürlich auch, und das hat man gemerkt nach der Wende oder vor der Wende noch, auch ein Horizont. Ich habe das selber gemerkt, ich war in der Zeit in Berlin und ich war da am Schillertheater, als es das noch gab. Und da kannte ich 2 Techniker, die aber vorher rüber gemacht hatten, ihren Familien. Und die haben mir erzählt, es ist für Ossis ist es einfach ganz wichtig, wenn sie rauskommen aus der DDR, also rauskamen aus der DDR, zunächst mal nach USA zu fahren und bis an den Pazifik. Im Grunde den Weg der europäischen Siedler nachzumachen, wirklich die Grenze bis ans Meer zu schließen und zu sagen, die Bewegung jetzt von der DDR aus in den Westen muss bis an den Rand des Westens gehen. Das heißt, man hat etwas abgeschritten, was in der Zeit in der DDR diese Zwiegesichtigkeit hatte. Freiheit, aber auch Klassenfeind. Und diese merkwürdige Bipolarität und dieses Nicht-Entschiedene, das kann man bei Kassow auch ablesen. Und sieht man auch bei Brecht, weil Weil hat in seinem musikalischen Idiom so viel Jazz und Synkopen und drin und Brecht schreibt also eine ja, wie gesagt, eine Anna I, Anna II. Ein antikapitalistisches Ballett mit Gesang, wie er es genannt hat.
Kassow hat ja während der Corona-Zeit sich auch auf unangenehme Weise für manche jedenfalls, ich fand es eher belustigend, geäußert. Auf jeden Fall war deutlich, dass er einen sehr großen Widerstand gegen diese Untertänigkeit, die in Deutschland spürbar war dann und bis heute ja noch durchgehend eigentlich sozusagen das gängige Verhaltensmodell ist, gespürt. Und kann das sein, dass das da jetzt auch ein bisschen für ihn so eine Möglichkeit war, ohne das direkt anzusprechen, irgendwo sein grenzüberschreitendes Bedürfnis zu Worte kommen zu lassen?
Mit Sicherheit. Es wäre ja merkwürdig, wenn Kassow bruchlos diese Maßnahmen akzeptiert. Er hat mal auf den Proben gesagt, wenn jemand groß wird in einer Diktatur, legt er die Kritik oder die Skepsis gegenüber der Macht nie ab. Das ist eigentlich die Erklärung. Deswegen kam dieser Satz, ich lasse mir von Frau Merkel nicht sagen, wann ich mir die Hände waschen muss. Ich hätte dann gesagt, dann hör halt nicht auf sie, dann wasch sie halt ohne Frau Merkel. Mhm. Also, aber das ist auch, man hat es immer wieder gemerkt, bei den Proben war immer eine Bemerkung mal so auf den Lippen, aber wir hatten nie einen Konflikt, weil die Chance, die jetzt über Corona entstand, über das Setting, ich nenne es jetzt mal so, war viel zu groß, als dass man da noch eine Kritik hätte unterbringen wollen oder hat er überhaupt nicht gemacht. Wir mussten auch ein paar Sachen klären, einfach ganz blöd war klar, dass das Orchester, wenn es im Graben sitzt, dass dann die Sänger 6 Meter weit weg sind. Aber es hat sich so gefügt, dass man die Stücke so arrangiert hat, dass das Orchester dann auch nicht im Graben war, da waren die Sänger vorne, das Orchester war hinten und es hat wieder gewechselt. Über die Kamera ist sowieso Distanz unglaublich gut zu kompensieren, hat immer diesen Doppelgesichtigkeit, was ja auch bei Kassows Dostojewski-Geschichten an der Volksbühne war, da verschwindet eine Figur in einem Container oder in so einem Bau und die Kameras folgen ihm. Wir sehen das und man hat irgendwann mal das Gefühl, wo gehen die da hin? Wo endet da? Noch eine Tür und noch ein Kabuff und noch eine Klappe, wo man das Gefühl hatte, das kann doch jetzt nicht alles da drin sein. Das ist doch wahrscheinlich vorproduziert oder nicht. Warum wissen wir, was drinnen nicht passiert? Also was dokumentiert sich nach außen? Und das ist dann auch wieder ein politischer Gedanke. Was dokumentiert sich nach außen? Was passiert drinnen? Was ist Strategie? Was ist Propaganda? Was ist Bilder nach außen? Und was muss verborgen werden? Und das hat Kassow in diesen Dostojewskis immer gehabt. Ja. Wenn wir dann an dieser Häuserwand lang gefahren sind und da oben stehen die, es ist eine Party oder ein Fest und wir sehen nur die Rücken der Personen und sehen auf dem Videobild aber, was passiert drinnen. Da gehen wir durch unsere Straßen und denken ähnliche Dinge. Was passiert denn eigentlich hinter den Mauern, bei den Entscheidern? Welche Interessen sind denn wirklich am Start und was wird uns nach außen wirklich so gesagt? Also insofern, das Linke oder auch Altlinke Misstrauen gegenüber den Mächtigen und ihren Absprachen, das zieht sich auch aus dem Westen, aus den 70er Jahren bis heute hin, hat in der DDR immer auch funktioniert als Kraft und wird jetzt in dieser Corona-Zeit, kriegt es natürlich genau diese Zwiegesichtigkeit oder diese Vielgesichtigkeit, wenn man dann auf diese sogenannten Corona-Demos guckt, wo Hippies, Esoteriker und Nazis nebeneinander demonstrieren und man sich fragt, wie können, also so, Also da entstehen auf einmal ganz neue Bilder von scheinbaren Allianzen, wirklichen Allianzen, wo vielleicht alte Links-Rechts-Schemata auch nicht mehr stattfinden. Und da muss ich sagen, also all das kommt mir, beginne ich zu bemerken und darüber nachzudenken, so während dieser Probenzeit auch. Also das schwingt mit und das hatte durchaus sehr viel Durchlässigkeit in diese Produktion hinein.
Ja, ja.
Ob das nun wirklich alle merken, das ist, weiß ich nicht, das ist auch egal. Gut, das ist ja nochmal jetzt ein anderes Ding. Tarantino, Quentin Tarantino, ist für Castorf und für viele, viele, für mich gar nicht, muss ich gleich sagen, ein großer, wichtiger Regiekünstler. Ich kann mit Tarantinos Filmen nur dann etwas anfangen, wenn sie wirklich sich um Geschichte kümmern. Ich kann mit dieser Aussage von Tarantino, Gewalt auf der Leinwand ist was anderes als Gewalt in der Realität, nicht viel anfangen. Weil ich finde, in der Kunst sieht man die Reste, die Residuen der Gewalt der Gesellschaft. Und insofern, ich kann auch nichts damit anfangen, das habe ich auch. Ich habe einen Regisseur gefunden, der Eli Roth, der dann später Filme gemacht hat, der spricht, deswegen ist das im Programm öfter auch, ich fand diese Aussage hanebüchen, wo er gesagt hat, er hätte Reservoir Dogs gesehen und hätte hingeguckt und hätte vor Freude geweint, weil er endlich all diese Gewalt auf der Leinwand sehen durfte. Da komme ich nicht mit und ich habe den mal ein bisschen gegoogelt und dann habe ich tatsächlich gefunden, der hat dann in der Folge, der hat in einem Film mitgespielt bei Tarantino, eine kleine Rolle gehabt, der hat in Folge so Kannibalistenfilme gemacht. Also
das,
wo so,
das ist ja
so,
fast ein bisschen gruselig.
So Hippies, so Ethnologiestudenten aus USA fahren in den Amazonas-Urwald und wollen irgendwo ein indigenes Volk aufspüren und darüber forschen. Und die quälen die, fressen die auf und ganz blöd.
Ja, ich finde es schon, ja, zwischendurch.
Also, und da komme ich jetzt nicht mit Tarantino, aber es kommt vor.
Ja.
Reservoir Dogs, kann ich schwer was dazu sagen, weil das für mich nicht so mein Horizont ist. Aber für Castorf, ja, vielleicht auch, und das kommt in diesem einen Dialog auch vor bei Reservoir Dogs, wo es um dieses Trinkgeld geht. Ich weiß nicht, Leute, die den Film kennen, wissen ganz genau, in der ersten Szene geht es entweder um Like a Virgin von Madonna, den Song, und es geht um Trinkgeld. Und sagt der eine sagt, ich gebe nie Trinkgeld, weil ich will nicht, ich finde, wenn mich jemand bedient und auffällig gut bedient, dann gebe ich auch mal was. Aber ich gebe nichts, weil die Gesellschaft es so sagt. Und das könnte man wieder sehr in Beziehung setzen zu Castorfs Haltung von Staatsmacht gegenüber. Ich lasse mir nicht sagen, wann ich mir die Hände waschen muss. Und ich lasse mir, und diese Figur in Reservoir Dogs sagt, ich lasse mir nicht sagen, wann ich Trinkgeld gebe. Ich mache es, wenn ich es für richtig halte. Und nicht, weil es die Gesellschaft so fordert. Da gibt es eine Form von so einer krassen Autonomie-Statement, die vielleicht auf einem verrückten Weg mit Tarantinos Widerständigkeit als Independent-Filmer, da ist vielleicht auch viel USA drin, was war diese geschlossene Gesellschaft in den USA und was hat der Independent-Film gemacht? Witziger und ironischerweise mit Miramax, der Produktionsfirma, die Quentin Tarantino rausgebracht hat, die von Bob und Harvey Weinstein geführt wurde. Also da auch nochmal eine bös-ironische Wolte auf Weinstein, der sich auch um bestimmte Dinge nicht gekümmert hat.
Naja, ich meine, das ist aber natürlich Castorfs Exzessivität und Vielschichtigkeit in allem, aber ich denke mir irgendwie, während ich ihnen jetzt so zugehört hatte, und es war meine Vorahnung, ich habe ja selber das Stück noch nicht gesehen, dass in einer gewissen Weise so kritisch man ja gerade Leute wie Castorf auch sehen sollte. Ich finde, solche Menschen, solche Künstler dürfen eigentlich ja nur kritisch gesehen werden, sonst würde man sie ja gar nicht ernst nehmen. Ne?
Ja, und eine Vergötterung entspricht ihrem... Ja. Ihre Arbeit ja auch nicht.
Ja, eben genau. Ich finde, das ist oft so ein Missverständnis vielleicht auch. Aber irgendwie ist er für mich fast so eine der letzten, die aufrecht Widerstand, also Widerstand aufrecht erhalten oder überhaupt Widerständigkeit, nicht den Aufstand, sondern sagen so, hey hoppla, jetzt soll plötzlich alles anders sein und die Staatsmacht ist nur gut mit uns und meint es gut mit uns und wir können diesen ganzen sogenannten Maßnahmen vorbehaltlos folgen. Und gerade, dass er so abgewatscht worden ist für diese natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, stolperige Aussage oder es klang fast ein bisschen puberte, hey, Papa.
Ja, ja, natürlich.
Es war natürlich auch sowas, es war vielleicht ein bisschen ungeschickt, vielleicht war es aber auch ganz bewusst so ungeschickt gemacht, gesagt, weiß man nicht. Aber irgendwie ist er so einer der Letzten, der...
Man stolpert über ihn.
Ja.
Und das ist gut so.
Ja, und das finde ich gut so, weil im Moment ist da so eine Stromlinienförmigkeit überall drin. Und wie Sie schon gesagt haben, links und rechts vergessen wir so und so diese Schemata und so. Aber dieses Schubladendenken ist im Moment ja besonders stark. Dass es gibt die einen, die sind für, die anderen gegen. Man weiß gar nicht, wo gegen oder wofür eigentlich. Ja. Was ist jetzt eigentlich gemeint, von den Äußerlichkeiten abgesehen. Mhm. Und das ist mir aufgestoßen. Und
verstehe.
Das, also dieser Ansatz, den Sie jetzt schon ein bisschen so ausgeführt haben von diesem Molto Agitato, scheint das ja...
Ja, ja. Molto Agitato heißt ja auch, im Grunde ist das ja eine musikalische Beschreibung, es ist sehr bewegt, sehr erregt zu spielen, aber Molto Agitato sind heute viele Leute gerade.
Ja, ja.
So. Und ich finde die Art und Weise der Aufgeregtheit geht mir sehr gegen Strich. Also ich persönlich würde sagen, geht es ein paar Etagen tiefer. Also, wir können auch mit dieser Corona-Geschichte... Das nervt uns alle, klar, aber man kann auch ein bisschen weniger Verdachtsmomente äußern, auch sich selbst gegenüber, was da jetzt gerade so am Start ist und wer da jetzt gerade was will. Natürlich, ich würde auch sagen, die Durchsichtigkeit der ganzen Impfstoffhersteller, bestimmte Äußerungen über ihren Fortschritt der Forschung nach außen zu tragen, nützt bestimmt ihren Börsenkursen. Ja, aber das ist eine alte kapitalistische Regel. Das ist auch nicht sehr neu. Aber also was mir, nochmal auf Castorf zurückzukommen, was ich bei ihm, also ich hab die Arbeit, ich kannte ihn aus der Arbeit vorher nicht. Ich kannte seine Sachen natürlich. Aber was mich an ihm sehr während den Proben sehr begeistert hat, war seine Haltung, wo er manchmal sagte, ich sage euch nicht, was ihr tun sollt. Ihr müsst selber merken, ob das gut ist, was ihr macht. Und das muss ich natürlich, wenn ich jetzt das mal so auf den rein innertheatralischen Diskurs mal zurückführe, würde ich sagen, das ist das A und O. Ihr Bühnenkünstler müsst selber merken und selber dafür einstehen und verantwortlich sein für das, was ihr da oben tut. Und bitte sagt nicht, der Regisseur hat es mir gesagt, ich mache es halt, weil ich einen Vertrag habe. Oder was man in vielen Kritiken auch manchmal, so manche Kritiker haben dann immer so eine Formulierung, indem sie sich so scheinhaft den Bühnenkünstler gegenüber verbrüdern, indem sie sagen, die Sänger mussten dieses und jenes tun. Ich würde gerne eine Zeit erleben, wo dieser Satz, wo jeder weiß, dass dieser Satz nicht stimmen kann, weil jeder Künstler steht dafür ein, was er tut. Das ist selbstverständlich, dass das, was sie tun, auch wirklich aus ihnen herauskommt. Und da mochte ich Castorf sehr, dass er gesagt hat, ihr müsst es selber merken. Das macht ihr. Und er sagt, er hat Ideen, natürlich hat er Ideen, formuliert die, aber er ist kein Dragoner-Regisseur, der irgendwie stellt, sodass man das Gefühl hat, als Figur irgendwo hingestellt zu werden. Auf dem theatralischen Schachbrett oder sowas. Sondern er sagt, macht ihr. Auch seinen Videoleuten. Die müssen gucken, dass sie ihre Bilder selber produzieren und kriegen. Die gehen auch auf der Bühne, dann gehen die auch mit den Sängern um und sagen, geh mal ein bisschen rüber, damit ich ein besseres Bild von dir habe. Also auf einmal sind die Bühnenkünstler unter sich auf einmal zu einer Produktionsgemeinschaft geworden. Und das finde ich nach wie vor auch so auf einer politischen Ebene, wie geht man miteinander um, wenn man etwas miteinander macht, muss ich sagen, das habe ich so noch nicht erlebt. So eine klare Ansage, macht ihr das? Und das muss ich sagen, das habe ich dann schon sehr bewundert bei ihm.
Nun ist Castorf ja auch bekannt, ich war noch nie bei einer Regiearbeit selber natürlich persönlich anwesend, dafür, dass so ein Grundprinzip bei ihm ist, alle, das ganze Team so an den Rand zu bringen, also dass man im Grunde irgendwann nicht mehr weiß, was man da eigentlich tut und dann zum Besten seiner selbst fähig wird, wie es das Leben ja tatsächlich auch oft bringt. In extremen Situationen kommen plötzlich Möglichkeiten zum Tragen, die vorher überhaupt gar nicht da waren, weil man immer noch in der Komfortzone gewesen ist. Exakt. Wie haben Sie das
erlebt? Das war hier sicher nicht in dieser Form möglich, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, ist, glaube ich, ein Kennzeichen von seiner Truppe an der Volksbühne gewesen. Das war sein Haus, das war seine Truppe, jeder hing auch von ihm ab und man konnte sich in diese, was Sie gerade beschrieben haben, in diese Blase so hochpeitschen und so Hysterie als, also über der Grenze sein und da ist vielleicht Wahrheit, so, ja. Wahrer Ausdruck. Das war sein Programm. Das ist hier als erstmal als Gast an einem Opernhaus und mit vier Sängern umzugehen, erstmal nicht so ganz. Das ist auch, da muss man auch sagen, ist Oper auch noch ein anderes Genre. Das was die Sänger machen, machen müssen, und das ist etwas, was ihnen nochmal eigentlich eine Mehraufgabe zumutet als bei einem Schauspieler, ist einfach die möglichst perfekte, beherrschte Beherrschung der Musik. Die Musik verträgt nur zu einem gewissen Grad eine Interpretation, die in Richtung exaltierter Hysterie geht. Ja. Weil wenn man das zu weit verlässt, geht das Werk kaputt. Das ist auch wirklich das Problem, was Sänger haben. Sie müssen in diesem Bereich bleiben. Sie müssen rein sportiv die Musik packen. Und dann kann man gucken, was an Interpretation, Gestaltung oder sowas möglich ist. Insofern hat Castorf die Musik natürlich total in Ruhe gelassen und hat dazwischen auf dem Weg hin oder auf dem Weg davon gebaut. Dadurch sind es vereinzelte Inseln, die in einer bestimmten Distanz auch voneinander sind. Und Distanz ja nun auch 80 Meter, ja, genau. Corona-Distanz, also 3 Meter, 6 Meter, ne? Also 6 Meter in Richtung anderem Sänger darf man singen. Wenn man singt nach vorne, sind 3 Meter dahinter erlaubt. Das ist ja, wenn man parallel singt, sind 3 Meter dazwischen einzuhalten. Also diese Vorgaben waren ja auch alle da.
Also sehr viel Vorgaben.
Sehr viel, durch diese Verordnung sehr viel. Ja, aber er hat sie, ich nenne es mal poetisch statt theatralisch, eingelöst und sie nicht zum Hindernis werden lassen, sondern sie zum Motor werden lassen. Und dadurch ist dieses Stück, also wie ich finde, das hätte gar nicht in einer anderen Zeit stattfinden können. Ja. Weil es aus diesen Bedingungen heraus entstanden ist und sich gebaut hat. Und diese Verordnungen sind ja zum Beispiel, habe ich jetzt neulich mit einem Regisseur gesprochen, der gerade in Essen inszeniert, er hätte jetzt was in Bielefeld gesehen und er hätte in Essen bei seiner Inszenierung verboten bekommen, Nebel auf der Bühne zu machen. In Bielefeld ist die ganze Bühne vollgenebelt, ist ein paar Kilometer weg. Man versteht es nicht. Man versteht oft bestimmte Hausregelungen, Regelungen,
Landesregelungen,
Landesregelungen nicht, wie bindend sind sie, wie viel geht innerhalb des Hauses, wie viele innerbetrieblichen Absprachen kann man zum Beispiel mit der Arbeitnehmervertretung erreichen, mit Betriebsärzten, mit Gemeindeunfallversicherung, was weiß ich. Diese ganzen Ämter, Einflüsse, die auf ein Haus einströmen, wie machen wir das? Sie sind offenbar weich und variabel. Sie scheinen nur Verordnungen ganz strikt zu sein. Es gibt Häuser, wo auf einmal ganz viel möglich ist und wo wir hier sagen, nee, also wir dürfen das gar nicht. Oder umgekehrt. Und insofern sind diese, ja, also mir kommt jetzt, also bei diesem Gedanken schießt mir natürlich durch den Kopf, Herr Seehofer kann seit Jahren sagen, dass aus Moria keine Flüchtlinge zu uns kommen. Da ist auf einmal kein Regionalismus angesagt, obwohl ganz viele Ministerpräsidenten und Gemeinden schon lange sagen, wir können Flüchtlinge aufnehmen. Da ist auf einmal der Wert des Föderalismus keiner mehr.
Ja.
Und da denke ich mir, durchsichtige Strategien.
Ja, das ist sehr verwirrend im Moment, glaube ich, für viele.
Ja. Man kann nur, und das macht die Arbeit also jetzt an Theatern auch sehr kraftverbrauchend und kraftaufwendig, dass man sich darum noch kümmern muss. Das ist eine unglaubliche Arbeit und ein Zeitfresser mit
Genau. Haben Sie denn jemanden, das so rein praktisch gesehen, der während so einer Produktion denn insbesondere einfach darauf achtet, auf diese Distanzgeschichte? Weil ich kann mir vorstellen, dass es unmöglich ist für einen Regisseur jetzt das auch noch mitzudenken.
Nein, nein. Das, die undankbare Aufgabe haben unsere Spielleiter, also die Regieassistenten, Spielleiter, die immer zu zweit sind bei den großen Produktionen. Und die hatten wirklich die Verantwortung und die haben das auch gemacht. Und gesagt, Moment, das geht jetzt gerade nicht. Die mussten ein bisschen Polizei spielen, aber Kassow hat es akzeptiert und zwar auch gehen. Es gab dann nie einen Krach oder da war er viel zu gelassen dafür. Das war kein Problem. Und es war auch tatsächlich, ich meine, man muss irgendwie gucken, es gibt sogar auch die Regel, dass Requisiten nicht übergeben werden dürfen, von einem auf den anderen. Man kann das sagen, okay gut, desinfiziere ich vorher oder nachher oder sowas, das kriegen wir irgendwie hin. Aber es gibt natürlich, wir haben jetzt eine Produktion, die am Sonntag Premiere hat, Grand, Märchen im Grand, die Operette. Da hat der Regisseur gesagt, okay gut, ich nehme das an und mach einen Gewinn draus, indem ich gar keine Requisiten habe. Aber eine Operette, die in einem Hotel spielt,
ohne Requisiten,
das ist auch eine Herausforderung, eine theatralische Herausforderung. Und deswegen würde ich sagen, man würde auf den blöden Gedanken, ich mache jetzt ein Stück ohne Requisiten, würde man nie kommen. Würde man sich fragen, wie kommst du denn jetzt da drauf? Hä? So. Aber in diesen Zeiten gibt es eine Ansage von außen, aber eine künstlerische Umsetzung, die hat aber mit der Ansage erstmal gar nichts mehr zu tun. Man folgt ihr, aber auf einmal entsteht Theater in einem anderen Sinn, in einer anderen Poesie, vielleicht ganz neu. Und das glaube ich, da muss ich sagen, das ist die Chance, die wir jetzt gerade haben, Dinge zu tun, die wir vorher nicht tun konnten, obwohl wir auch nie eine Idee hatten. Und meine Hoffnung ist, dass wir diese Zeit nie vergessen werden, weil sie uns dazu bringt, Dinge anders zu sehen. Und ich denke, man kann mit vielen Dingen, hoffentlich wird man da nicht so weitermachen wie vorher. Weil wenn diese Corona-Krise irgendeinen Sinn gehabt haben soll, dann bitte, dass wir ganz viel auf den Prüfstand stellen. Klimawandel, politische Verhältnisse, was mir nicht so klar war, dass nahezu unsere ganze Pharmaindustrie wird in Indien entwickelt und in China produziert. Unsere großen Pharmafirmen, die haben irgendwie ihre Macht auch abgegeben. Mir war das so nicht klar. Und dann wird auf einmal wieder davon gesprochen, wir müssen die Industrie wieder zurückholen. Oder diese Leiharbeitergeschichte bei Tönnies.
Viele wussten es. Ich meine, dass solche Dinge einfach nicht mehr...
Und auf einmal sind die hochgespült und wir kriegen mit, unser Arbeitsminister sagt etwas, dann gibt es einen Radiobericht, wo er sagt, Moment, es gibt eine Vereinbarung, die ist 5 Jahre alt, über Werksverträge. Das ist politisch abgesegnet, dass das so sein darf. Der hat jetzt kein Schlupfloch irgendwie genutzt, sondern es ist die Möglichkeit, Werkverträge zu machen in der Fleischindustrie. Das ist eine politische Vereinbarung. Das hat unsere Regierung mitgetan. Und ein Werk ist normalerweise bei uns hier am Theater, kriegt ein Regisseur einen Werkvertrag, ein Bühnenbildner kriegt einen Werkvertrag, weil er ein Werk abliefert. Aber Sänger oder Schauspieler, die sind angestellt, die haben einen Dienstvertrag. Und was ist denn in der Fleischfabrik zu stehen, anderes als Dienst? Die liefern doch kein Werk ab, aber sie haben Werkverträge. Und da denke ich, wenn Corona das möglich gemacht hat, dann finde ich es gut, dass wir uns mit Dingen konfrontiert sehen, die vorher existiert haben, aber die wir nicht wahrgenommen haben. Nur die wenigsten nur. Und da muss ich sagen, das ist echt eine Chance. Und wir sollten die echt nicht verspielen.
Ja. Die Frage ist ja, wie viel Zeit brauchen wirkliche Veränderungen? Also natürlich wünschen wir uns alles, also ich wünsche mir jedenfalls nicht, dass etwas zurückgedreht wird, sondern vorwärts geht, in dem Sinne, wie Sie das ja sehr richtig so geschildert haben. Aber es braucht natürlich Zeit und ich nehme an, dass die meisten sich wünschen auch, dass wir doch weniger, also bald wieder mit weniger Distanz und weniger Maßnahmen und Regelungen miteinander umgehen dürfen und so weiter. Das natürlich auch. Frage ist, wie geht das zusammen und wie ist es denn jetzt mal ein bisschen begrenzt gesehen für den Bereich der Kunstszene, speziell die Theater? Was sehen Sie denn da? Also abgesehen von so Produktionen, die jetzt entstanden sind, die hoffentlich so viel Wert haben, dass man sich daran erinnern wird und sehen wird, okay, das ist unter diesen besonderen Bedingungen entstanden und konnte nur so entstehen und es ist uns in Erinnerung geblieben oder bleibt in Erinnerung, das bleibt hängen, das ist wirklich etwas Kostbares geworden. So. Also das gibt es natürlich so und so, aber in Zukunft, was könnten Sie sich denn vorstellen, wären mögliche Veränderungen, wichtige Veränderungen im Theaterbereich?
Also fürs Schauspiel kann ich da im Moment dann nicht sprechen. Ich denke, dass die, also wenn jetzt meine Kollegen das hören würden, würden sie protestieren. Aber ich glaube, wenn man sich mal vor Augen führt, dass das Schauspiel und Oper da doch schon noch ein Unterschied sind. Wir haben unglaubliche Probleme damit, klarzukriegen, wie, in welcher Weise ist das Orchester erlaubterweise an einer Produktion beteiligt, in welcher Weise der Chor. Wir haben bei einem Chor, der nur funktioniert, wenn die Chor, das weiß jeder Regisseur, der zum ersten Mal oder zum zweiten Mal mit dem Chor auf der Bühne gearbeitet hat, dass es das Interesse des Chors und des Dirigenten ist, den Chor möglichst eng zusammenzuhalten. Dass die Stimmen richtig stehen, dass der Kontakt zum Dirigenten da ist, dass der Kontakt untereinander da ist. Das widerspricht allen Regeln momentan. Singende Menschen sollen 3 Meter voneinander wegstehen, aber auch nur in einer Reihe. Die hinten stehen, müssen wieder 3 oder 6, ich weiß es selber nicht mehr. Also wir müssen jetzt zurzeit unsere Repertoiregeschichten daraufhin abklopfen, wie viele Chorsänger sind auf der Bühne, wie viele Orchestermusiker sitzen im Graben, welcher Abstand besteht von den ersten Sängern zum Orchestergraben. Wie ist der Chorauftritt? Wie viele müssen wir reduzieren? Wie stellen wir die? Also wir müssen jede Vorstellung abklopfen. Und diese beiden Kollektive, Chor und Orchester, die gibt es im Schauspiel nicht. Insofern haben die 2 Probleme weniger. Und das nervt im Moment sehr, weil wir haben bei Così fan tutte, das geht jetzt, wir haben die beiden Chorauftritte, das sind kleine Auftritte, ausgedünnt, das geht. Der Regieassistent, Spielleiter probt gerade mit den Sängern und kriegt sie auf 6 Meter vom Graben entfernt. Vielleicht ist es im Moment die Bewegung intern, dass es die 3-Meter-Regelung vielleicht gibt. Die scheint so am Horizont auf. Vielleicht erreicht die uns noch rechtzeitig. Ich sag's mal so, ungefähr. Dann wären wir tatsächlich fein raus, weil 6 Meter, das ist schon weit, dass in 6 Meter Entfernung erst der erste Sänger sein darf. Also das heißt, bei Così geht das aber, das kann man uminszenieren. Aber bei der Zauberflöte wird das schon schwieriger. Also da sind wir jetzt im Moment gerade dran, weil auch vieles im Zuschauerraum stattfindet. Das heißt, wir müssen Abstände haben zu den Zuschauern. Aber wenn die Sänger nach vorne singen, müssen sie im Grunde 3 Meter zum Orchester sein. Wo sitzt das Orchester? Sitzt im Graben. Wie viele kriegen wir den Abstand hin? Also das sind alles Dinge, die im Schauspiel kein Problem sind. Und die Opernhäuser und auch Ballett, weil Ballett ist eine Kunst, wo man sich anfasst, hebt, wo man sehr, sehr stark körperlich Aerosole produziert. Das ist ein ganz schwieriges Metier. Und da muss ich sagen, da wünsche ich mir schon sehr stark herbei, dass das möglichst schnell endet. Also bei mir sind so zwei Sachen. Möglichst schnell enden, damit wir endlich wieder Dinge machen können, die wir im Programm haben. Aber natürlich nicht vergessen, was dieser Motor sein könnte, den es jetzt hat. An Möglichkeiten, Dinge zu produzieren. Weil wir können ja nicht dauernd Dinge produzieren, wo kein Chor drin ist. Wir haben einen Chor. Die wollen singen. Die Orchestermusiker wollen spielen. Und man kann so Behelfslösungen finden, aber das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Also, was in Zukunft hoffentlich passiert ist, dass wir vielleicht uns daran erinnern, dass wir nicht so lange immer planen müssen. Vielleicht auch mal den Mut haben, kürzere Dinge zu machen, kleine, schnellere Dinge zu machen. Das muss aber eine Schnelligkeit auf allen Ebenen dann sein. Auch die schwerfälligen Kollektive, die sind natürlich auch. Ne? Die Oper, wenn man das nicht will, muss man den Chor, das muss man, oder wenn wir Moses und Aaron machen würden, der Chor, da muss man ein Jahr lang studieren, bis der Chor das überhaupt drauf hat. Es gibt so ein paar Sachen, die wirklich sehr lange Zeit brauchen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir beweglicher würden, wie wir das machen, weiß ich nicht. Ein großes Problem ist jetzt unsere Opera Stabile. Wir reden jetzt nur vom großen Haus.
Ja.
Die Opera Stabile ist ein Raum, wo momentan, würde ich jetzt mal sagen, 10 Leute rein dürfen und dann war es das. Da hat man eine Oper, ja, wie soll man da eine Oper machen? Wie soll man da Zuschauer reinführen? Geht gar nicht. Also das, was sie jetzt in der Spielzeit geplant haben, die zwei Produktionen in der Stabile, die stehen momentan unter den Bedingungen in den Sternen. Das Ganze kann man nicht machen. Eine Jugendoper, unser kleines Scheißkaff, Fucking Omal, haben wir verschoben, weil die Schulen momentan noch keine Schüler im Klassenverband offenbar schicken dürfen. Und eine Jugendoper auf der Probebühne 1 mit Young Classics, mit einem Jugendchorprojekt, ohne Schulklassen, ist sinnlos. Also haben wir gesagt, da müssen wir gucken, wir schieben das mal auf eine Zeit, wo es hoffentlich wieder geht. Aber diese zwei Stabile-Produktionen sehe ich momentan unter den Bedingungen nicht. Wir sind jetzt dabei, Formate uns zu überlegen, wie wir tatsächlich wieder die Stabile aktivieren. Das ganze Jugendprogramm fußt darauf, dass Kinder, Jugendliche kommen zu uns. Wir sind im Moment dabei, dann die Sänger auszunehmen, weil mit Musikern geht es eher. Sänger ist ein ganz schwieriges Problem. Wir haben Musiktheater für Babys. Das geht mit Sängern gar nicht, weil die kommen ganz nah an die Babys ran und singen dann, Mensch kann jetzt, das geht nicht. Und das ist eine ganz wichtige Schiene, dass wir von ganz unten Musiktheater für Babys anfangen, Opernmusiktheater für die Kinder und ganz kleine schon zu machen. Und das ist ganz, ganz schön, was da entsteht. Geht im Moment leider nicht.
Das ist wenig bekannt. Also mir war das nur so.
Ja, also wir haben eine richtige Fangruppe, nämlich Eltern, die anrufen. Wenn wir das ansetzen, es ist ausverkauft.
Das ist ja toll,
es ist unglaublich eine attraktive. Und ich muss auch wirklich sagen, die Sachen, die man dann sieht, wenn man in einem Raum ist mit diesen Babys, mit dieser Musik, das ist sehr berührend. Ganz, ganz schöne Sachen. Und diese ganze Jungabteilung hängt im Moment auch ziemlich in den Seilen. Die Schulen wollen, die Lehrer wollen unbedingt wieder kommen. Und das ist ganz schwierig, weil wir auch das wollen, aber die Verordnungen stehen im Moment einem bewegten oder engagierten Betrieb entgegen, leider. Deswegen, da wünsche ich mir, dass diese Bedingungen wieder durch Impfstoff oder keine Ahnung, dass sich das aufhebt. Aber die andere Seite ist eben die, wir sollten das jetzt nicht vergessen, was das uns erzählt, diese Zeit.
Haben Sie denn den Eindruck, dass, Stichwort größere Beweglichkeit, das auch so ein bisschen an den Hierarchien kratzt, ein bisschen mehr Durchlässigkeit, vielleicht auch eine flüssigere Kommunikation in Ihrem Haus?
Man spürt, dass das notwendig wäre. Aber da sind teilweise über Jahrzehnte festgefahrene Strukturen der Entscheidungen da, die wackeln und man redet drüber, sie werden bemerkbar, aber das ist, also das steht ganz weit am Horizont. Also, dass sich da etwas ändert. Ich finde viele, viele von den Strukturen sehr unproduktiv. Sehr unproduktiv. Und es gibt in jedem, in jeder Gruppierung, die am Haus künstlerisch arbeitet, diese und jene. Es gibt Leute, die gerne den Aufbruch wollen würden, aber von so einer Art von Gruppenmentalität auch nicht sehr viel Unterstützung erfahren. Und das ist schade. Da würde ich mir sehr viel mehr Bewegung von den Leuten, Stichwort Castorf, ihr seid auch selber verantwortlich, was ihr tun müsst auf der Bühne. Von der Sorte würde ich von dieser Kraft und Kraft der Fantasie auch und Kraft des Engagements in der Arbeit zu tun, würde ich mir mehr wünschen. Ja.
Ja, in einem gewissen Sinn ist so ein großes hierarchisches Haus ja schon auch ein bisschen in Parallele zu sehen zu dem, was sich hierarchisch in der Gesellschaft
natürlich
abbildet. Ich meine, insofern ist das,
glaube
ich, auch symbolisch.
Ja, natürlich, klar. Mhm. Das ist ja, man sagt es, dieses geflügelte Wort irgendwie, wenn man von flachen Hierarchien oder von großen Raumbüros und Versicherungen redet, das Theater ist noch das feudale Residuum in einer Gesellschaft.
Ja.
Und das ist nicht verkehrt. Und es gibt ja jetzt, Stichwort Ensemble-Netzwerk, ja ganz viele Bewegungen, die, das liest man auf Nachtkritik, also auf den Portalen, da ist viel Bewegung, viel Diskussion da drin. Stichwort flache Hierarchien, Enthierarchisierung, mehrköpfige Leitungsteams etc. Und da ist viel in Bewegung momentan.
Das ist ja auch gut zu hören.
Das ist gut so, ja.
Und vielleicht zuletzt noch zum Publikum. Ich meine, es gab jetzt eine lange Zeit, wo nichts möglich war.
Mhm.
Die Frage ist, wie reagiert das Publikum? Gibt es natürlich nicht, aber
ja,
es gibt ja verschiedene Publikums, je nachdem,
ja,
für welches Genre oder welche Sparte und so weiter. Wie ist denn das jetzt in der ersten Wiederbegegnung erstens gewesen? Also ich stelle die Frage auch ein bisschen so rein vor dem inneren Bild eines so ausgezahnten Saals. Ich habe jetzt schon so 2, 3 Produktionen gesehen, also wo mich das auch sehr merkwürdig berührt hat, weil irgendwo dachte ich mir, ja, lass dich mal ein, aber es fehlte auch so das Festive, ne? Das Theater,
ja,
ist fest, eine Premiere ist doch eigentlich fest. Ich meine, der Trubel drumherum ist manchmal auch etwas redundant und ja auch dann eher so gesellschaftlich, oberflächlich und so. Aber das mal beiseite gelassen, also Theater so als Fest, Kunst als Fest, wie geht man damit gerade um? Wie ist das für Sie?
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch das noch lernen, dass wir trotzdem ein Fest machen, obwohl wir Masken aufhaben. Aber also jetzt bei der Premiere war es einfach so, dass alle wie bei einem Fest, wo, ich weiß es nicht, wo bestimmte neue Regeln herrschen, sich erstmal da reinfinden musste. Also allein im Zuschauerraum nicht in der Menge zu sitzen, sondern Plätze dazwischen. Also wir Theaterleute sind es ja gewöhnt, weil wir so in Proben sitzen.
Ja, ja, klar.
So, dass wir da um uns rum Plätze frei haben und sowas. Aber als Zuschauer, wenn man als Zuschauer nicht neben sich vor sich jemanden hat, hat man das Gefühl ja erstmal, oh je, das Stück ist aber nicht gut, da gehen ja gar keine Leute rein. So, also das ist so eine Erfahrung, die wir mit leeren Räumen haben. Momentan ist es aber so aus einem ganz anderen Grund, weil ich mehr rein dürfen. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich habe das auch gemerkt, also ich hätte gern diese Premiere unter normalen Bedingungen erlebt. Und hätte gerne erlebt, wie ein volles Haus auf diese Inszenierung reagiert hätte. Momentan hatte ich das Gefühl, haben sich Menschen, die sonst gerne ihre Ablehnung formuliert hätten, sich sehr zurückgehalten. Also wir haben hier schon Buhstürme erlebt bei gewissen Inszenierungen. Und ich hätte mir eigentlich erwartet, wenn das Haus voll gewesen wäre, dass bei dieser doch recht schroffen Theatersprache, die nichts Tröstliches und Erhebendes hatte, was die Oper normalerweise für viele Leute haben sollte. Da hätte ich mir schon gedacht, dass da einiges los gewesen wäre. Und das ist vielleicht aber auch, ich weiß es nicht, das ist jetzt reine Spekulation, wie die Leute, die jetzt, denen das nicht gefallen hätte, denen gefällt es jetzt auch so nicht. Aber vielleicht ist dieses merkwürdige Erlebnis vielleicht in den Köpfen drin, was sie vielleicht mit unserer Zeit auch in Beziehung setzen, wo sie eventuell vielleicht verstehen, das hat das Innen und Außen ist auf einmal ziemlich ähnlich. Das Abtasten, die Restaurants haben auch mehr Platz, da mehr Platz, auf der Bühne ist mehr Platz zwischen den Sängern. Vielleicht gibt es da eine Art von Verständnis für das, was man als Theater von außen an Strukturen, Räumen, Raum, Gefühlen, Distanzgefühlen reinbringt. So, vielleicht ist das auch auf eine ganz eigenartige Weise auch wieder durchsichtig, einsichtig. Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Also wir fanden es alle sehr merkwürdig, als wir jetzt da so drin saßen.
Naja, auch für die Künstlerinnen, also auf der Bühne vor einem, also nicht nur halb, sondern noch mehr als halben Saal zu sitzen, ist zunächst mal, oh, da kommt niemand, interessiert niemanden.
Ja, das,
natürlich
ja,
kann man, zwar, aber ja, aber das ist ja trotzdem verbunden mit der Erfahrung. Ne?
Also absolut, klar. Klar.
Und die Atmosphäre ist ja auch einfach eine andere, wenn ein volles Haus ist.
Aber vielleicht ist das auch eine Frage der Gewöhnung und die Menschen gewöhnen sich beim zweiten und dritten Mal so zu sitzen, dann auch so, das ist wieder wie vor zwei Wochen. Ich äußere mich aber trotzdem begeistert und lasse mich nicht von dieser komischen Leere irgendwo in meiner Begeisterungsäußerung zurückhalten oder sowas. Vielleicht lernen wir das auch.
Uns mag nicht sein. Zu gewöhnen, also da muss ich sagen, bin ich ja strikt dagegen. Ich möchte mich an nichts gewöhnen. Nein, aber ich meine, damit umgehen ist was anderes als sich gewöhnen.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja, also ich finde, man sollte sich eigentlich an grundsätzlich nichts gewöhnen, sondern sich also immer Situationen in Frage stellen.
Absolut.
Aber gucken, wie kann man damit verantwortungsbewusst, das scheint wirklich so ein ganz wichtiges Stichwort zu sein, umgehen.
Ja. Verantwortungsbewusst ist wichtig, weil Verantwortung geht ja in viele, viele Richtungen momentan. Für unsere Gesellschaft müssen wir wirklich, also ich würde sagen, Kinder, rüstet mal ein bisschen ab, wenn ihr miteinander redet. Es ist ganz schwierig gerade. Hört euch wirklich mal zu.
Lasst die Schubladen weg.
Lasst die Schubladen mal geschlossen und also das ist da müssen wir viel lernen gerade. Nicht schon vornherein den Daumen runter. Das ist ja ein weites Feld. So mit Nazis reden, so mit Nazis nicht reden. Die einen sagen, also mit Reichsbürgern rede ich nicht, aber mit denjenigen, die sie wählen, vielleicht schon. Ja.
Die Frage ist ja, ob ich dann mit einem Nazi rede oder mit einem Menschen, der sich gerade in dem Moment für einen Nazi hält.
Richtig.
Also das den Unterschied zu machen.
Das ist eine sehr gute Formulierung. Das glaube ich, ist sehr hilfreich, ja. Ja, das ist sehr hilfreich. Das ist eine gute Formulierung, ja.
Ja, in diesem Sinne, ich glaube, haben wir eine gute Runde gedreht.
Ja.
Bedanke ich mich bei Ihnen.